Direkt aus Europa, Nummer 485, Seite B.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Verbände wollen immer was von den Politikern.
Die Lobby. Im Vorraum der Macht. Feature von Lorenz Schröter.
Ich war damals umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Marco Bülow.
Und wir haben uns mit dem Thema stark auseinandergesetzt, als es noch nicht so im Fokus war.
Es ging um Klimapolitik.
Wir haben uns eigentlich alle Seiten angehört.
Marco Bülow ist Bundestagsabgeordneter der SPD, aber aus der Fraktion ausgetreten.
Das lief alles ganz gut. Und dann ist aber das Gesetz doch nicht zustande gekommen, weil dann nämlich nochmal eine andere Lobby ins Spiel kam, und das war die Bauernlobby damals.
Marco Bülow engagiert sich nun als Einzelkämpfer gegen den Einfluss der Lobbyisten.
Die sitzen im Prinzip in den Cafés, die sitzen vor den Ausschüssen, die klopfen auch an die Tür, natürlich meistens mit Anmeldungen. Also ich habe das ja selber erlebt, wenn man in den Bundestag kommt, würde ich mal so sagen, hat man in der Regel 20, 30 Lobbykontakte pro Woche.
Einer der wichtigsten Verbände ist der Bauernverband.
Das würde fast kein Abgeordneter wagen, dann nicht dran zu gehen. Und der ruft nicht nur an, der lädt ein. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, wenn man das nur eingrenzt oder begrenzt Lobbykontakte, dann ist auch schnell der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsspitze da und drängt einen nahezu dazu, diese Kontakte anzunehmen.
120 Vertreter von Verbänden haben Hausausweise für das Paul-Löbe-Haus in Berlin, einem der Bürohäuser der Parlamentarier. Das heißt, sie haben ständigen Zugang zu den Mitgliedern des Bundestages. Hier arbeitet die SPD-Abgeordnete Nina Scheer.
Das Schlechteste für Lobbyismus ist ja eigentlich, wenn offenkundig wird, dass man da einfach ein eigenes Interesse verfolgt. Der geschickte Lobbyismus, der suggeriert, dass es ein öffentliches Interesse ist. Ich habe in meinem Wahlkreis natürlich auch Einladungen vom Kreisbauernverband. Und da nehme ich auch an den Jahrestreffen am Kreisbauerntag teil, wenn es möglich ist, weil es einfach auch dazugehört, in den Austausch zu treten.
Nebenan ist der Reichstag. In dessen Sitzungssälen beraten sich die Fraktionen.
Sie müssen sich vorstellen, wenn 320 oder 330 im Raum sitzen, das ist ja wie so eine große germanische Heerschau. Und wenn da jemand überzeugend auftritt, hat es schon seine Wirkung. Und darum konnte ich auch manches durchbringen, weil die anderen das Gefühl hatten, der glaubt das, der vertritt das, was er selber für richtig hält.
Josef Göppel, Jahrgang 1950, saß lange für die CSU im Bundestag. Er lebt in Herrieden, einem fränkischen Dorf bei Ansbach, knapp 500 Kilometer von Berlin entfernt. Jetzt gehört er keinem Parlament mehr an und muss nicht mehr vorsichtig sein.
So kam es mir vor, dass Verbandsvertreter zielsicher wussten, wer empfänglich ist für ihre Argumente. Und das hat man dann in den Ausschüssen auch gemerkt. Und da sehe ich die Kollegen vor mir, die von Verbandsvertretern gefüttert wurden. Man hat es sehr deutlich gespürt, wenn die Argumente vorgetragen haben. Das waren dieselben Argumente, die man aus solchen Gesprächen mit den Verbandsvertretern kannte. Und die wurden nur immer verkleidet mit volkswirtschaftlichen Bezügen und Behauptungen. In Wirklichkeit standen aber die Interessen derer dahinter, die eben in diesen Verbänden aktiv waren. Ich denke jetzt an den Besuch eines Vertreters von Coca-Cola, der nach der Entscheidung, die Mehrwegflaschen von Coca-Cola wegfallen zu lassen, dies begründet hat mit einer verringerten Verkehrsbelastung in Deutschland zum Beispiel. Der Grund, warum er kam, war eine Wortmeldung von mir in der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses, wo ich dies kritisiert hatte. Also das zeigt, dass solche Verbandsvertreter sozusagen das, was in den Ausschüssen passiert, abscannen und dann aktiv werden. Die Verbandsvertreter sind ja schlau. Die größeren Verbände haben da immer jemanden dabei, der nur hinten im Eck sitzt und einen Notizblock hat. Und der registriert, welche Bemerkungen welche Abgeordnete machen. Und das sind dann die Einfallstore. Wenn einer erkennen lässt, dass ihn schon sehr überzeugend ist, da wird alles volkswirtschaftlich verbrämt und gemeinwohlorientiert formuliert.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Alexandra Gese gemacht. Die Grünen-Politikerin sitzt im EU-Parlament und arbeitet an einem neuen Gesetz für Sicherheit und Verbraucherschutz im Internet.
Sie können hier in Brüssel keine Veranstaltung zu digitalen Themen machen, ohne dass jemand von Google und Facebook im Raum sitzt. Also allein diesen Informationsvorsprung, den die haben, das kann man als zivilgesellschaftliche Organisation gar nicht wettmachen. Facebook hat einen Mitarbeiter, der sich nur um die Beziehung zu Abgeordneten des Europäischen Parlaments kümmert. Ausschließlich, der tut nichts anderes. Das heißt, die kommen ins Büro und die wissen ganz genau, was ich je in meinem Leben gesagt und geschrieben habe. Die sind sehr gut vorbereitet und erzählen mir eben natürlich auch genau das, wovon sie glauben, dass das bei mir ganz gut ankommen könnte.
Bereits 1640 wurden Politiker im englischen House of Commons, also dem Parlament, in dessen Vorraum der Lobby von Bittstellern aufgesucht, die ihre Anliegen vortrugen. In dieser Hinsicht hat sich nicht viel geändert. Auch nicht in Straßburg, wo abwechselnd mit Brüssel das Europäische Parlament tagt. Nils Herbst sitzt für die CDU im Europaparlament. Derzeit arbeitet er an einem Gesetzentwurf über die Fangquoten des Dorsches in der östlichen Ostsee.
Ich glaube, dass die großen Nichtregierungsorganisationen, auch zum Beispiel im Bereich Umweltschutz, personell oftmals sogar stärker ausgestattet sind und auch hier finanziell auch durchaus einen großen Hintergrund haben und auch durchaus potent sind. Dieses Bild, dass es die armen NGOs gibt und die reichen Unternehmen und die reichen, keine Ahnung, Industrieverbände, das ist so auch nicht richtig. Diese NGOs, die haben schon eine hohe Durchschlagskraft im Bereich Lobbyismus.
Wenn ich jetzt einen Vertreter vom Umweltverband oder sonst wie habe, dann ist es natürlich so, dass sie vor allen Dingen erstmal sehr vehement sagen, was man alles falsch gemacht hat und dass das doch nicht geht. Und wenn ich auf der anderen Seite natürlich jemanden habe, beispielsweise von der Energielobby, dann tritt der natürlich ganz anders auf. Der hat sich super informiert, der hat im Zweifelsfall den gleichen Fußballverein, weil er auch das weiß. Und der kennt jemanden aus dem Wahlkreis und redet erstmal gar nicht über Fachfragen, sondern einfach stellt er erstmal eine Verbindung zu dem Abgeordneten her. Und das nenne ich halt Wohlfühllobbyismus, weil das führt irgendwann zum Vertrauensaufbau.
Wir haben Mitglieder und deren Meinung sammeln wir erst einmal ein.
Sagt Andreas Wieck, Pressesprecher von der Genossenschaft der Energieversorger.
Wie können wir dann eben aus dem, was wir von den Genossenschaften hören, dann eben konkrete Positionen und Forderungen aufschreiben, die wir dann mit der Politik besprechen? Es klingt jetzt leider sehr langweilig, was ich Ihnen die ganze Zeit sage, aber es gibt natürlich grundsätzlich zwei Richtungen, in denen man mit Gesprächen geht. Das eine sind natürlich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Mit denen reden wir dann natürlich konkret darüber, was wir aus den Regionen hören. Das zweite sind die Gespräche mit dem zuständigen Ministerium.
Es gibt eine Faszination der Wirtschaftsmacht. Es gab Kollegen, die aus einfachen Berufen kamen, ich sag mal Normalbevölkerung, die dann aber im Mandat waren und fasziniert waren von den Leuten der Siemens-Chefetage, des BDI, Mercedes oder manchmal kam mir das vor, als ob sie mitgewachsen wären mit der Bedeutung ihrer Gesprächspartner. Und aus dieser Faszination der Wirtschaftsmacht heraus wurden das zum Teil glühende Verfechter dieser Interessen, die eigentlich soziologisch ihre Interessen gar nicht gewesen wären.
Im deutschen Umweltministerium ist ein ehemaliger Präsident des Naturschutzbundes Staatssekretär. Ein Funktionär der deutschen Umwelthilfe ist Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Politiker wechseln in Scharen zu Lobbygruppen und Verbänden.
Es gibt natürlich Lebensläufe, wo die Betreffenden dann in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das sind solche Leute vor allem, die kein festes berufliches Fundament haben. Und das sehe ich schon als Problem, Zum Beispiel der Spruch jetzt aktuell von Markus Söder bezogen auf die CSU. Die CSU muss jünger und weiblicher werden. Also jünger, da kommen Leute in die Parlamente, die noch kaum ihr Studium abgeschlossen haben. Und das meine ich mit dem fehlenden beruflichen Fundament.
In Berlin gibt es bisher kein Transparenzregister, in dem Lobbyisten ihre Tätigkeit und Abgeordnete ihre Kontakte öffentlich machen müssen wie in Brüssel. Die Bundesregierung gab auf eine Kleine Anfrage 2006 an, dass rund 100 Personen von Verbänden und Unternehmen in Bundesministerien tätig waren und an Formulierungen von Gesetzen beteiligt waren.
Deutschlandfunk. Freistil.
Der Komiker Fips Asmussen ist am 9. August 2020 im Alter von 82 Jahren verstorben. Im Jahr 2017 hatte der SWR das Phänomen Asmussen in einem Feature dargestellt. Witz, komm raus! Fips Asmussen, der letzte Alleinunterhalter, hieß diese Sendung, die wir jetzt in unserer Reihe Freistil ausstrahlen.
Sagt der Amerikaner, wir waren schon auf dem Mond. Sagt der Franzose, wir fliegen demnächst auf den Mars. Sagt der Ostfriese, wir fliegen demnächst auf die Sonne.
Dann die Beine.
Das ist doch viel zu heiß. Ja, wir landen ja nachts. Also es ist ja... Die Ostfriesen sind Thema. Die haben ja um die Badewanne auch alle ein Gitter, damit sie nicht so weit rausschwimmen. Also es ist... Wir haben auch in der Badewanne zwei Abflüsse. Einen für Kaltwasser, einen für Warmwasser. In Ostfriesland hat sich neulich eine die Füße verbrannt. Er wollte sich einen Gulaschsuppe kochen, auf der Dose stand vor, öffnen, 10 Minuten in kochendes Wasser stellen.
In der Zeit, in der Fips Asmussen die Witze erzählt, lernt er schon wieder neue ausfindig.
Ich musste neulich vor Gericht aussagen, nicht zur Person. Ich sage, Herr Richter, mein Name ist Fips Asmussen. Ich bin Deutschland bekanntester und größter Humorist, den es je gegeben hat. Aber prahlen Sie immer so rum. Ich sage, nein, Herr Richter, aber ich stehe hier unter Eid.
Fips Asmussen ist eine Institution in Sachen Humor.
So steht es auf Fips Asmussens Homepage. Großmäulig übertrieben. Aber auch nicht ganz falsch. Seit fast 50 Jahren macht er das, was er macht.
Er führt eine wirklich glückliche Ehe. Ich sag, wie hast du deine Frau kennengelernt? Sag, ich hab mal einen Hund gepfiffen, aber sie war schneller, du. Neulich, typisch, das ist eine Ehe. Er sitzt vorm Fernseher, Beine hoch, weißt du, Zigarre an, weißt du, Bierflasche in der Hand. Nicht? Und sie baut sich vor ihm auf, legt einen eleganten Striptease auf Parkett. Er rührt sich nicht, zeigt keine Reaktion. Sagt sie plötzlich, sag mal, weißt du eigentlich, was ich hier mache? Sagt er, ja, du sortierst die Sachen für die Altkleidersammlung.
Ja, Kenner, ihr habt's gut. Ihr habt's gut. Ihr braucht nur zu lachen, aber kommt mal auf so einen Blödsinn, nicht? Und,
Kenner, ja, ehrlich.
Er kommt dorthin, wo er angefangen hat. In seine Heimatstadt. Nach Hamburg. Zum Heimspiel im Schmitz-Tivoli-Theater auf der Reeperbahn.
Und wenn wir mal noch Hamburg kommt, dann seht wie was sie do.
Asmussen parkt am Hintereingang des Theaters und steht dann im grauen Hamburger Nachmittag auf dem Kopfsteinpflaster. Jahrgang 38. Ein kleiner, runder Mann mit grauen Locken und einer kalten Zigarre im Mund. Schon auf der Straße fängt er an zu erzählen.
Ich bin, glaube ich, zum 8. Mal hier, oder was? Ne? Und immer voll die Bude, immer mit 600 Leuten. Und das sind alles Fans.
Macht ihr in den Vorhang noch ein bisschen lustig?
Oder? Ja, genau.
Wie immer.
Eine Vorliebe an Farben?
Nö. Blau und Rot ist immer.
Blau und Rot, gut. Blau und
Rot
blau
ist immer ganz hübsch.
Ja.
Nee? Asmussen nimmt den Bühnenraum sofort in Besitz. Testet den Sound, das Licht und wirkt dabei so, als wollte er am liebsten auch den Technikern sein Programm präsentieren.
Und dann fangen wir so, was war das immer, 10 nach?
20 nach.
20 nach sogar heute?
Nee, so eigentlich immer.
Ja?
Immer so 20 nach.
Ah ja, na ist mir auch egal.
Ja.
Dann könnt ihr das Licht runter machen und das Licht an.
Mhm.
wie im Theater, wie im Kino. Jetzt geht es los, ist der Punkt. Nee? Und wenn der Künstler dann kommt, muss das Licht auf der Bühne schon an sein.
Gut.
Also nicht erst, wenn ich hier gehe.
Ja.
Schon, wenn ich, die Leute müssen denken, ich komme da oben raus.
Genau.
Interview in der Theatergarderobe. Phipps Asmussen nimmt meine vorbereiteten Fragen zwar zur Kenntnis, lässt sie anschließend aber elegant links liegen und monologisiert einfach durch. Phipps Asmussen trägt seine Phipps Asmussen-Maske und denkt nicht daran, sie abzunehmen.
Meine Frau sagt immer, wenn du auf der Bühne bist, du füllst die Bühne. Ich sage, das kann ich gar nicht beurteilen. Ja, sagt sie, das stimmt aber. Ich sage, das höre ich natürlich gern, das ist klar. Aber Witze zu konstruieren, das ist auch eine Wissenschaft. Das muss dir liegen in der Sprache her. Und alle unwichtigen Sachen, nicht? Da kommt er rein und dann sagt sie, und das ist alles Käse. Das muss viel schneller gehen. Sagt meine Frau, Leute, pass mal auf. Nicht immer, so kommt sie rein und sie war also geschafft von der Arbeit und dann sagt, das kannst du alles vergessen. Sie muss sofort auf den Kern dieser Geschichte kommen. Es sei denn, du brauchst ein Vorspiel dafür.
Fritzchen, wo wurde der Friedensvertrag von 1918 unterzeichnet? Das hat da unten rechts, Herr Lehrer.
Auf der Reeperbahn haben sie jetzt einen Test genommen wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Er hatte zwei Messer im Rücken.
Wäre die Tonbandkassette nicht schon seit Mitte der 60er Jahre auf dem Markt gewesen, für Phipps Asmussen hätte man sie erfinden müssen. Denn das war sein Medium. Über die Kassette kam er ab 1973 zu den Leuten.
Wir neulich morgens beim Frühstück. Ich sage, na Schatz, steht was Neues in der Zeitung? Sagt sie, ja, das Datum. Ich sage, nein. Ich sage, was sonst? Ja, sagt sie, unser Nachbar ist gestorben. Oh, sag ich, das ist aber ärgerlich. Ich war heute Abend noch zum Skat mit ihm verabredet. Ja, seht ihr, das steht hier auch, Stadtkarten. Ich sage, Doktor, Sie müssen mich unbedingt krank schreiben. Sondern was fehlt Ihnen denn? Ich sage, ein freier Tag.
Im Programm bleiben darf, was ankommt. Der Rest fliegt raus. Die Pointe ist für Asmussen alles. Die Wirkung eines jeden Witzes entscheidet sich am Schluss. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Lacher oder nicht?
Wie bei der Examensprüfung der Professor zu einem Kandidaten sagt, ich stelle Ihnen nur eine einzige Frage. Wenn Sie die richtig beantworten, haben Sie Ihren Schein, haben Sie das Examen bestanden. Also bitte die Frage, was ist das? Sie schlüpfen hinein, Sie fühlen sich drin wohl, Sie können drin laufen, Sie können drin springen. Was ist das? Also der Herr Professor, sind da Schnürsenkel dran? Sagt er, ja, dann sind das Schuhe. Sagt er, richtig, Sie haben bestanden. Der geht raus aus seinem Kumpel. Du, pass auf, der stellt nur eine einzige Frage. Du musst nur fragen, sind da Schnürsenkel dran? Und wenn er sagt, ja, dann sind das Schuhe. Der geht rein, sagt der Professor, Frage an Sie. Was ist das? Hängt an der Wand, macht Tick-Tack, manchmal kommt ein Kuckuck raus. Sagt der Herr Professor, sind da Schnürsenkel dran? Sagt er, nein, sagt er, dann sind das Pantoffeln.
Ich glaube, wir merken das schon so ein bisschen. Das sind alles Themen aus dem Leben gegriffen. Und das soll der rote Faden sein. Dinge aus dem Leben gegriffen.
Hört man die Kassetten in chronologischer Reihenfolge, kommt man kaum drauf, dass sich außerhalb der Witzewelt überhaupt noch etwas ereignet hat.
Wie mein Nachbar neulich so schön sagt, du zum Frühstück. Ja, da brauche ich immer eine Flasche Whisky, eine Mettwurst und einen Hund. Ich sage, wozu denn den Hund? Ja, einer musste die Mettwurst fressen.
Ich bin ja der größte Beklaute in Deutschland. Die machen alle Asmussen. Die Gags.
Einige Jahre lang tauchen Asmussens Gags überall auf. Die Einschaltquoten der von Asmussens Pointen belieferten Sendungen sind immens. Die halbe Nation schaut zu, wenn aus gesprochenen Witzen gespielte Szenen gemacht werden. Viel zu dicke Brillengläser und falsche Zähne inklusive.
Der eine Gag, den wiederholen Sie heute immer noch.
Weißt du, Herbert, als ich aus dem Fenster sah, graute der Morgen.
Sagt er, dem Morgen, dem Morgen. Ein Riesengag ist aber von Asmussen.
Witze, die nicht mehr einzufangen sind, weil sie sich längst ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Ihre Urheberschaft hat sich mit der Zeit verflüchtigt. Sie sind Traditionals. Weitererzählt auf Schulhöfen, in Großraumbüros, Kantinen und Kneipen.
Witze sind frei. Was soll das auch? Ich habe kein Interesse. Nee, was soll das?
Im Schmitz-Tivoli-Theater trifft Asmussen die letzten Vorbereitungen für den Abend und liefert dem Lichtmann nebenbei eine kleine Nachhilfestunde in Sachen Humortheorie, wofür der sonst umständlich bei Henri Bergson hätte nachschlagen müssen, unter dem Stichwort Lachen als soziale Geste.
Leute, natürlich, bei Licht lachen nicht gern. Ja, das stimmt. Weißt du, deshalb lachen die Leute im Kino wesentlich mehr, weil es da dunkel ist. Wenn sie ihren Nachbarn sehen würden, würden sie nicht lachen.
Da macht seine Frau neulich am offenen Fenster Freiübung, sagt er, Alde, zieh die Gardinen zu, so dingen die Nachbarn, ich hätte dich nur wegen deines Geldes geheiratet.
Rainer Pries singt Brecht. Natürlich auf Langspielplatte, wie es sich für ein kulturelles Programm gehört. Es sind die frühen Tage, Ende der 60er Jahre. Die Tage vor dem Künstlernamen, vor der Regenbogenweste, vor dem Erfolg.
Und da hat mir irgendjemand eine Bar angeboten. Und das war die Violette Zwiebel. Und die habe ich 4 Jahre gemacht.
In Hamburg sind die Nächte lang, so viele schöne Stunden lang. Die möchte ich mit dir glücklich sein. Und jede Stunde, die ist mein.
Rainer Pries, ein vielseitiger Entertainer. Als einer der letzten übrig gebliebenen Alleinunterhalter betreibt Rainer Pries eine, wie er es nennt, Nachtbar ohne Diskothek in der Hamburger Iflandstraße mit dem Namen Die Violette Zwiebel. Begleitet von einem Hammond-Organisten serviert dieser sympathische junge Künstler hier allnächtlich mehr als Alkohol und eine prima Zwiebelsuppe.
Da habe ich hinterm Tresen gestanden mit dem Mikrofon und habe die Leute unterhalten. Hatte einen Keyboardspieler, der mich begleitet hat bei gewissen Chansons oder so weiter. Auch bei Gedichten hat er mich untermalt und so. Das fanden die Leute wahnsinnig gut. Das habe ich irgendwann ausgegeben, aus finanziellen Gründen. Zu viel Arbeit.
Aus Rainer Pries wird Fips Asmussen. Fips, weil lustig, Asmussen, weil norddeutsch. Dazu kommen die Mütze auf den Kopf und der Anker auf dem Pullover.
Und da sagt der eine, Herr Ober, warum haben Sie denn den Daumen in meiner Suppe? Muss das sein? Sagt er, ja, das muss sein. Wärme ist gut gegen Rheuma. Hat mir mein Arzt verordnet. Dann können Sie den Daumen nicht woanders hin tun? Sagt er, doch, das mache ich immer, wenn ich auf die Suppe warte.
Dieses verhältnismäßig junge Publikum, das kurz vor 8 noch auf eine letzte Zigarette vor dem Tivoli-Theater auf der Reeperbahn steht und friert, weiß ganz genau, was es sich von Fips Asmussen wünscht und auch bekommen wird. Asmussen kommt durch den Publikumseingang in den Saal, wird eingefangen vom Spot und geht dann langsam in Richtung Bühne, schüttelt unterwegs Hände und hält Zwiesprache mit denen, die am Weg sitzen.
Und ich frage euch, ist die Stimmung gut? Ja! Wird sich gleich ändern. Nett, dass du gekommen bist. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet, Alter, heute an. Du kommst mit einem Stuhl aus, nicht? Ja. Alter, du isst nicht zu viel, du gehst zu selten auf Klo, das ist es. Ne? Ja. Aber hier, du, schönes Pärchen hier im Schatten. Ei, ei, ei. Ja, flottes Kerlchen, nicht? Schläft er schon durch?
Das Hochtourige vom Stapellassen der Gags, das man von den Kassetten noch im Ohr hat, ist einer deutlich gemächlicheren Gangart gewichen. Alles Auftrumpfende, Überrollende, gnadenlos Offensive ist weg. Asmussen lässt, sicher auch altersbedingt, sich selbst und dem Publikum viel mehr Zeit. Pausen sind nun fester Bestandteil des Programms. Aber sonst? Sonst ist alles wie immer.
Neulich soll ich ein Tennisplatz einweihen, habe ich das Netz durchgeschnitten. Klopft einer mir in die Tür und sagt, guten Tag, ich soll Ihr Klavier abholen. Ich sage, Sie haben doch nur einen Arm. Sagt er, wieso haben Sie 2 Klaviere? Ich mache heute so ein kleines Gedicht zum Schluss hier im Programm. Kurt Tucholsky, das Ideal heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Das ist immer sehr schön und das kommt auch immer sehr gut an. Und dann werden Sie nachtlängig und dann hören 600 Leute hier zu. Das ist doch auch schön. Na, das möchtest du. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse von der Ostsee hinten der Friedrichstraße. Mit schöner Aussicht, ländlich, mondän. Vons Badezimmer aus kannst du der Zugspitze sehen. Abends zum Kino hast es nicht weit. Das Ganze schlicht voller Bescheidenheit. 9 Zimmer, nee, doch lieber 10. Hm? Ein Dachgarten, wo der Eichen draufstehen. Radio, Zentralheizung, Vakuum. Eine Dienerschaft, gut erzogen und stumm. Eine süße Frau voller Rasse und Werbe. Ihnen fürs Wochenende zur Reserve. Bibliothek und drumherum. Einsamkeit und Hummelgesumm. Im Stall 2 Ponys, 4 Vollblutengste, 8 Autos, Motorrad. alles längst natürlich. Wer gelacht, zwischendurch gehst du auf Hochwildjagd. Habe ich ganz vergessen. Prima Küche, erstes Essen. Alte Weine aus einem schönen Pokal und egal weg, bleibst du dünn wie Nahl. Und Geld und Schmuck, eine richtige Portion und noch eine Million und noch eine Million. Reisen, fröhliche Lebensbuntheit, famose Kinder, ewige Gesundheit.
Asmussen hat das Tucholsky-Gedicht schon 1969 im Programm gehabt, als Kneipenwirt in der Violetten Zwiebel. Es ist seine Art zu sagen, dass es manchmal sinnvoll ist, sich mit dem kleinen Glück zu begnügen und das wertzuschätzen, was man hat. Asmussen hat sich immer dran gehalten. Und so fließen am Ende dieses Abends auf der Reeperbahn fast 50 Jahre ineinander, als sei dazwischen gar nichts passiert. Und so ist es ja eigentlich auch.
Tja, das möchtest du. Aber wie das so ist in Ihnen, immer scheint so, es sei es beschieden, nur peu à peu das irdische Glück. Immer fehlt dir irgendein Stück. Hast du Geld, hast du nicht Käten. Hast du die Frau, fehlende Moneten. Hast du die Geisha, stört dich der Fächer. Mal fehlt es am Wein, mal fehlt es am Becher. Etwas ist immer. Tröste dich, jedes Glück braucht einen kleinen Stich. Man möchte so viel haben, sein und gelten. Dass einer alles hat, Freunde, ist Gott sei Dank selten. Ich danke euch.
Dann ist's vorbei.
Ein Feature von Oliver Kobold und Jochen Wopser. Produktion Südwestrundfunk 2017.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 484. Frau Riedhammer hat mit vielen Frauen über ihre Beziehungen zu ihrer Mutter gesprochen. Darunter waren sowohl Frauen, die ihrer Mutter sehr nahe sind, als auch solche, die Konflikte mit ihrer Mutter haben. Aber für alle ist die Beziehung zu ihrer Mutter einzigartig, denn die ist für jeden Menschen der erste Mensch, zu dem er eine Beziehung eingeht. Das gilt für die Söhne wie für die Töchter, aber für die Töchter kommt hinzu, dass sie auch mal Kinder bekommen können, also so werden können wie ihre Mutter. Deshalb ist diese Beziehung besonders innig, aber auch konfliktreich. Viele Frauen wollen nicht so sein wie ihre Mutter. Frau Wiebe hat ein Buch darüber geschrieben, wie Frauen ihre Mutter lieben und mit ihr kämpfen. Meist sei beides da, sowohl Konfliktpotenzial als auch Liebe. Sie habe manchmal selber auch Freundschaften gesucht zu Menschen, die so ähnlich waren wie ihre Mutter, und habe sich sehr angestrengt und darum gekämpft, deren Freundin zu werden. Für Mädchen ist die Mutter das erste Vorbild. Aber Frau Krull meint, alle Töchter wollen besser sein als ihre Mutter. Sie wollen etwas anderes machen und vieles anders machen. Frau Riedhammer hat ihre Mutter gefragt, wie sie ihre Beziehung findet, und die hat ihr geantwortet, dass ihre Beziehung wohl ebenso ambivalent ist wie die meisten Mutter-Tochter-Beziehungen. Da suche man die Nähe, komme sich aber dann sehr schnell zu nahe. Wenn man Frau Riedhammer nach ihrer frühesten Erinnerung an ihre Mutter fragt, fallen ihr deren Hände ein mit langen Fingern und kurzen Nägeln, frisch eingecremt und immer gepflegt. Für sie ist die Mutter-Tochter-Beziehung die engste körperliche Beziehung, die sie sich vorstellen kann. Miteinander zu sprechen sei dabei gar nicht wichtig. Sie berichtet, dass sie sich mal auf einem Spaziergang auf eine Bank gesetzt haben und da gesessen haben, ohne etwas zu sagen. Aber während sie da still nebeneinander saßen, haben sie sich einander verbunden gefühlt. Frau Wiebe meint, dass die ganz frühen Erfahrungen in den ersten Monaten und in den ersten Lebensjahren fürs ganze Leben von großer Bedeutung sind, und am wichtigsten sei dafür die Mädchen die Beziehung zu ihrer Mutter. Studien hätten ergeben, dass erwachsene Frauen größere Schwierigkeiten mit ihren Beziehungen zu Liebespartnern, Freundinnen und Bekannten haben, wenn sie in den ersten Lebensjahren nicht das Gefühl gehabt haben, auf die Beziehung zu ihrer Mutter könnten sie sich verlassen. Beim Kind entstehe ein Gefühl der Unsicherheit, wenn die Mutter persönliche Probleme hat, zum Beispiel beruflicher oder finanzieller Art, die also mit dem Kind gar nichts zu tun haben. Das begreife das Kind aber nicht und beziehe das Verhalten der Mutter auf sich selber. Es sehe nur, dass seine Mutter sich ihm nicht zuwendet, es nicht anlächelt, dass sie gestresst ist und sich zu wenig um ihr Kind kümmert und schließe daraus, dass mit ihm selber etwas nicht stimmt. Deshalb sei die Mutter-Kind-Beziehung in den ersten Jahren sehr wichtig fürs ganze Leben, besonders für die Tochter. Frau Krull ist Soziologin. Sie hat jahrelang Seminare für Frauen gegeben, die Schwierigkeiten mit ihrer Mutter haben. Sie führt diese Konflikte darauf zurück, dass man als Tochter von seiner Mutter zu viel verlangt. Sie soll perfekt sein, aber das kann sie natürlich nicht. Sie soll eine richtige Mutter sein, aber das ist etwas, was von den Umständen abhängt. Sie darf die Kinder nicht vernachlässigen, sich aber auch nicht zu sehr um sie kümmern. In diesen Seminaren sollen die Frauen erstmal einen Brief an ihre Mutter schreiben und dann sollen sie die Rolle ihrer Mutter übernehmen und deren Geschichte in der Ich-Form erzählen, damit sie sich in ihre Mutter einfühlen. Es kommt darauf an, die Perspektive zu wechseln und die Beziehung von der Mutter her zu betrachten. Statt ihrer Mutter Fehler vorzuwerfen, sollen die Frauen erkennen, dass sie die beste Mutter war, die sie sein konnte. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 484. Danke.